die Situation in meinem Leben denke, dann sehe ich vor meinem inneren Auge immer den kleinen Jochen, der gerade so 6 Jahre alt ist, im Kindergarten stehen. Das ist die Situation, die sich mir tief eingebrannt hat. Der kleine Jochen mit seinen Freunden, was spielt man als kleiner Junge? Ich weiß, das darf man heutzutage in manchen Kreisen gar nicht mehr unbedingt sagen, aber ja, ich habe auch Cowboy und Indianer gespielt. Und wie man das halt so macht, irgendwo im Gebüsch an diesem Kindergartengrundstück, da saßen dann die bösen Banditen wahrscheinlich, die bösen Jungs aus dem Nachbarort, mit denen man eh nichts anfangen konnte, weil sie ja schon aus dem Nachbarort kamen. Und jetzt sitzen die auch noch im Gebüsch und haben sich da verschanzt und haben dann überlegt, auf ihren Pferden, / Spielebagger, dass man dann die Baggerschaufel plötzlich auch noch als eine Art Schusswaffe gebrauchen konnte. Also irgendwie so Mischung, Panzer, Pferd. Auf jeden Fall haben die auf uns geschossen. Und was macht man dann als gut ausgebildeter Indianer-Cowboy? Ja, ist ja kein Wunder, man hat ja so eine schöne rote Schippe und wenn man die dann hochnimmt, sieht die ja aus wie ein Gewehr. Also in den Anschlag genommen und dann in Deckung und drauf geschossen. Im Western kommt dann ja in der Regel irgendwann der Sheriff und regelt die ganze Situation. Im Kindergarten ist es die Kindergärtnerin, die dann kommt. Das eine, was sie gesehen hat, war diese 3 Jungs, die auf dem Spielzeugturm standen und da irgendwie mit dieser roten Schippe rumgezielt und geschossen haben. Abgeführt, alle 3, mitgenommen und das harte Urteil war 1 Woche lang Spielzeugverbot. Aber nur für die 3 mit den Schippen. Die bösen Jungs aus dem Nachbardorf, die angefangen hatten, die genauso geschossen haben, die haben die ganze Zeit weitergespielt mit den Spielzeugen. Also ihr merkt, vielleicht muss ich das nochmal aufarbeiten, es ist irgendwie doch noch relativ tief drin. Ich weiß zum Glück nicht mehr, wer diese Jungs waren, sonst würde ich denen vielleicht nochmal einen Hausbesuch abstatten heutzutage. Es ist natürlich nur eine Kleinigkeit gewesen, aber dieses Ungerechtigkeitsgefühl davon, dass wir ja gar nicht so viel Schlimmeres gemacht haben als die anderen und dass wir bestraft worden sind und die anderen eben nicht, das hat sich so tief eingebrannt. Und ich glaube, in anderen Bereichen, heutzutage würde man das vielleicht noch viel mehr feststellen und vielleicht kennt ihr noch viel größere Situationen, auch aus der Arbeit, wo ihr sagt, wie da umgegangen worden ist, mein Chef mit mir oder im Verhältnis zu den Kollegen. Vielleicht, manche kennen das aus ihren Familien, dass sie sagen, ja, meine Geschwister, die sind immer bevorzugt worden, die durften immer alles. Als Jüngster in der Familie sagt man das natürlich nicht. Da war es ja unfair, dass man größere Geschwister hat, aber ich vermute, meine Geschwister würden sagen, der Kleine durfte ja immer alles, guck, wie der deswegen heute so verzogen ist. Oder so, ich weiß es nicht genau, aber diese Ungerechtigkeiten, wir spüren sie tagtäglich. Wir leben ja in einer Welt, wo Ungerechtigkeit trotz aller Regelungen, ist schon gut, dass die schon weg sind, dass die irgendwie doch an der Tagesordnung sind. Und vielleicht gerade dann, wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir auch als Christen unterwegs sind und dann merken, unser Umfeld ist für uns eben eher die Fremde geworden, ist gar nicht mehr von den christlichen Werten so geprägt. Und das kommt noch als zusätzlicher Faktor dazu, warum wir dann vielleicht fremd, komisch, ungerecht behandelt werden. Wie verhalten wir uns in solchen Momenten? Und Petrus gibt uns in seinem Brief eine Antwort auf diese Frage. Er geht ja auf verschiedene Situationen ein, wie Menschen in unterschiedlichen Stellungen zueinander in Beziehung stehen. Wir haben vor 14 Tagen schon gehört, was heißt es denn für Christen, im Staat zu leben, selbst wenn der Staat vielleicht kein Gottesstaat ist. Wie leben wir als gutbürgerliche Christen hier in einem Staat? Und dann kommt jetzt eben dieses Thema, wie leben wir denn eigentlich auch im Verhältnis zu unseren Vorgesetzten? Und in 14 Tagen dann wiederum noch auch die Frage, wie leben wir das denn eigentlich auch in den Beziehungen zwischen Mann und Frau? Was können wir da auch in einer fremden Situation eigentlich, wie können wir da auch Gott die Ehre geben? Wie können wir da für ihn leben? Heute, wie gesagt, diese Frage, wie gehen wir damit um, wenn ich ungerecht in der Fremde leide? Und dazu lese ich uns aus 1. Petrus 2, die Verse 18 bis 25. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt, aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ungerecht leiden in der Fremde. Petrus gibt uns drei Erklärungen, drei Aspekte dazu, wie das denn eigentlich funktioniert oder warum wir auch mit solchen Situationen umgehen können. Weil Jesus uns berufen hat, weil Jesus unser Vorbild ist und weil Jesus uns die Kraft dazu gibt. Weil Jesus uns berufen hat, das Erste, was Petrus uns hier sagt. Ich muss ja als Christ damit leben, dass christliches Leben kein Ponyhof ist. Auch wenn wir das vielleicht gerne hätten, dass wenn ich mit Jesus lebe, dass dann immer alles wunderbar läuft, dass Jesus so wie die Rasenmähereltern sind, die so alle Schwierigkeiten vor mir wegfahren, also noch mehr als Helikoptereltern, der alles für mich beseitigt, der alles für mich wunderbar regelt, dass ich überhaupt keine Schwierigkeiten mehr habe, immer so einen sanften Rückenwind oder Aufwind, so ein bisschen über alles hinwegschwebe. Aber Petrus ist da ganz realistisch und sagt, das ist nicht das Normale. Jesus hat euch dazu berufen, zu leiden. Zu leiden in den Situationen, in denen ihr steht. Und das ist nicht besonders attraktiv, damit lockt man jetzt niemand hinter dem Ofen hervor, wenn man das sagt, aber es ist die Realität. Es ist die Situation, mit der wir leben müssen. Das gehört zum Christsein dazu, wie die standardmäßige Dienstkleidung zu bestimmten Berufen oder vielleicht wie der Rüssel an den Elefanten oder was auch immer es ist. Das ist Teil von Christsein. Damit müssen wir rechnen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und Petrus geht auf dieses Thema ungerecht leiden ja von dem Bild der Sklaven aus. Und natürlich, wenn wir das Wort Sklaven hören, dann haben wir vor unserem inneren Auge sofort so ein Bild wahrscheinlich von irgendeiner Baumwollplantage in Amerika, wo afrikanische Sklaven arbeiten, die dann den ganzen Tag Gospel singen, wie When Israel was in Egypt's Land. Allerdings ist das Bild der Sklaven, was wir heutzutage haben, nicht ganz eins zu eins das Bild der Sklaven, die damals in der Zeit von Petrus gelebt haben. Da gab es Sklaven in ganz unterschiedlichen Schichten und ganz unterschiedliche Situationen. Natürlich gab es versklavte Menschen, die niedrigsten Dienste tun mussten, die zum Beispiel in den Bergwerken arbeiten mussten, in unglaublichen Verhältnissen, wobei man ja sagen muss, auch bei uns haben Menschen in Bergwerken gearbeitet, die gar nicht versklavt waren, aber auch nicht diese besonders guten Verhältnisse hatten. Und die wären wahrscheinlich froh, wenn es da solche Arbeitsschutzgesetze gegeben hätte, die manches regeln würden. Aber viele von den Sklaven in der Zeit von Petrus waren gar nicht unbedingt von ihren sozialen Stellungen jetzt so am unteren Ende der Nahrungskette. Das waren Verwalter in Haushalten von wichtigen Beamten, das waren teilweise sogar Ärzte, die aber halt keine freien Personen waren, sondern die im Besitz einer anderen Person standen. Sie waren aber in der Regel gar nicht unbedingt schlecht gestellt, Teil der ganzen Familie irgendwo mit anerkannt, gehörten mit dazu. Und Petrus adressiert jetzt ja hier ganz bewusst eben diese Haussklaven, die da in den Haushalten mit dabei waren und von denen auch nicht alle, die im Römischen Reich waren, sondern zuallererst die, die Christen geworden sind. Die auch in die Gemeinde gekommen sind. Denn die Gemeinde damals war ja eine Zusammenstellung von Menschen quer durch alle sozialen Schichten hindurch. Da war nicht nur irgendwie eine soziale Schicht da, nur die Schönen und die Reichen, da waren ja wirklich alle mit dabei. Und das macht die Gemeinden aus. Und für die Sklaven gab es in ihren Stellungen, in denen sie standen, die Herausforderung, dass sie oftmals dann gar nicht unbedingt die einzigen Sklaven waren, die in so einem Haushalt waren. Sondern da war ein ganzer Haufen von Leuten, je reicher der Besitzer, umso mehr Sklaven konnte er sich natürlich leisten, die dann alles für ihn gemacht haben den ganzen Tag. Und jeder von diesen Sklaven, die dann irgendwie rund ums Mittelmeer, gerade auch aus besiegten Regionen rausgekommen sind, hat natürlich auch seine eigene Religion mitgebracht, seine eigenen Götter mitgebracht, wollte denen dann auch dienen. Und viele von den Hausherren, die waren relativ entspannt, was das Ganze anging, und haben dann gesagt, ja, macht mal, Hauptsache ihr macht gute Arbeit, dann läuft das einigermaßen. Allerdings gibt es einen Gott, der ist höher zu achten, und das ist der Hausgott. Das ist der Gott, den ich als Hausherr bestimmt habe. Und wenn ich eine Hausandacht ansetze, dann müsst ihr bitte auch alle dabei sein und müsst diesen Gott auch mit anbeten. Und hier wird es für die Christen schwierig. Für die, die viele Götter hatten, war das kein Problem zu sagen, ja gut, dann fügen wir halt noch einen mit dazu. Aber für die Christen war klar, es gibt nur einen einzigen anbetungswürdigen Gott und keinen anderen Gott. Wir können nicht noch mehr Göttern dienen, also haben sie gesagt, wir können leider nicht zu diesem Hausgottesdienst kommen. Das funktioniert nicht. Und das hat natürlich die Hausherren nicht unbedingt fröhlich gestimmt, weil sie gesagt haben, ihr untergrabt unsere Autorität. Dann haben vielleicht andere Hausherren gesagt, sagt mal, was ist denn bei euch da eigentlich los? Hast du deine Sklaven nicht mehr im Griff? Warum machen die denn nicht mit? Wenn du da deinen Hausgottesdienst feierst, was ist denn da los? Dann mussten die sich rechtfertigen, hatten dementsprechend auch eher einen dicken Hals auf diese Sklaven und lassen die das dann natürlich auch in ungerechter Weise spüren. Die haben ihre Arbeit ordentlich gemacht, aber haben eben an diesem einen Punkt nicht das getan, was von ihnen verlangt worden ist. So wie es eigentlich sein soll. Der Hausherr sah darin Widerstand und jetzt leiden die Sklaven. Und Petrus sagt jetzt nicht zu den christlichen Sklaven, entspannt euch mal, macht da halt mit, das kriegen wir hinterher wieder raus, wir bügeln das irgendwie am Ende glatt, sondern er sagt, auch wenn eure Herren euch jetzt ungerecht behandeln, obwohl ihr jetzt arbeitstechnisch euch gar nicht zu Schulden gekommen lassen habt, dann behandelt sie trotzdem immer noch mit Respekt, auch wenn das nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit beruht. Ihr geht sogar so weit zu sagen, dass das Anerkennung verdient oder Anerkennung bekommt oder je nach Übersetzung eine Gnade ist, wenn man das erduldet, so zu leiden wegen des Glaubens, so zu leiden und so ungerecht behandelt zu werden. Gott zollt uns die Anerkennung dafür. Und nein, Gott ist kein Sadist, dem das gefällt, der jetzt irgendwo sitzt und sich denkt, na endlich leidet der mal wieder. Da habe ich nur drauf gewartet und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. So ist Gott nicht. Natürlich möchte er nicht, dass wir leiden. Aber er nimmt das auch nicht weg. Er lässt uns auch in diesen Situationen, in den Herausforderungen stehen, um damit auch zu prüfen, wie ist denn eigentlich auch unser Glaube zu ihm, wie ist unser Vertrauen zu ihm. Er freut sich, wenn wir seine Ehre über die Ehre der Menschen und auch über unsere eigene Ehre stellen, wenn er die absolute Nummer eins in unserem Leben ist. Und jetzt ist es ja nicht schwer, wenn ich einen Vorgesetzten habe, mit dem ich absolut einverstanden bin, der alle Entscheidungen so trifft, als wären es meine eigene Entscheidung, der mich bei jedem besonderen Belohnung nochmal belohnt, der mich immer belobigt und keine Ahnung was macht mit mir, dem Respekt zu zollen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das mache ich gerne. Das ist keine große Herausforderung. Viel schwieriger ist das ja, wenn die Behandlung eben ungerecht ist. Wenn ich es eben nicht verstehe, wenn ich das Gefühl habe, ich werde von den Vorgesetzten runtergemacht, ich werde gemobbt, ich verstehe die überhaupt nicht und ständig kriege ich dann noch einen auf den Deckel. Da braucht es ganz viel Kraft, um diesen Umgang zu pflegen. Wir werden gleich noch davon hören, woher diese Kraft kommt. Und der Auftrag von Petrus bzw. der Auftrag von Jesus ist zu sagen, ordne dich auch in diesen Situationen, so schwer wie das ist, ordne dich in diesen Situationen ein, ordne dich unter, respektiere die Ordnungen, die da sind. Davon haben wir ja beim letzten Mal auch schon gehört, eben die staatliche Ordnung, wo wir als Christen uns auch mit einsortieren, einordnen sollen und jetzt eben auch hier in der Arbeitsordnung. Und Petrus würde wahrscheinlich sagen, lasst nicht zu, dass durch euer Verhalten eine Grundlage gelegt wird, dass ihr bestraft werdet. Lasst nicht zu, dass ihr euch so verhaltet, dass ihr eine Grundlage dafür gibt, dass eure Vorgesetzten oder wer auch immer die Verantwortung trägt, euch dann bestraft. Es ist ja ganz klar, wenn ich jetzt sage, mein Chef nervt mich, dem zahle ich es jetzt heim, ich komme jetzt einfach immer 2 Stunden später zur Arbeit. Soll er mal sehen, was er dann macht. Oder ich schreibe irgendwo eine andere Zahl auf oder ich versetze das Komma mal zu seinen Ungunsten oder keine Ahnung, was das ist, wenn das rauskommt, wird der Chef natürlich nicht besonders begeistert sein. Und wenn er dann vielleicht noch sagt, bist schon wieder 2 Stunden zu spät gekommen, hast wahrscheinlich heute Morgen erst noch wieder auf dem Gebetsteppich gelegen oder irgend sowas, dann ist es aber nicht mein Recht, dann in dem Moment zu sagen, der beleidigt mich jetzt, weil ich Christ bin. Das ist jetzt Christenverfolgung, die da angefangen hat. Nee, das ist Verfolgung, weil du ein Schussel bist, weil du deine Arbeit nicht ordentlich gemacht hast. Deswegen macht er dich jetzt runter. Hat dann zwar vielleicht noch irgendwo deinen Glauben mit da reingetan, aber das ist kein Wunder, wenn du deine Arbeit nicht ordentlich machst, dass dein Chef nicht begeistert ist. Wo ist das Ding? Die Herausforderung ist, das Gute zu tun und dann dennoch zu leiden. Und das ist das, wo Petrus sagt, da bekommt ihr Gottes Anerkennung. Selbst wenn der Chef euch nicht anerkennt. Aber Gott gibt euch Anerkennung. Treue ist bei Gott gefragt, auch dann, wenn es schwierig und herausfordernd wird. Jesus hat nicht vorausgesagt, dass immer alles leicht und locker wird. Was er sagt, ist, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich. Das Kreuz ist auch nichts Lockeres. Da sind die Herausforderungen da. Wir müssen damit rechnen, dass wir ungerecht leiden. Jesus hat uns dazu berufen. Und das Zweite, was Petrus uns mitgibt, ist, wir müssen ungerecht leiden, weil Jesus unser Vorbild ist. Wenn jemand auf dieser Erde wirklich zu Unrecht gelitten hat, mehr als alle anderen, dann ist das Jesus. Keiner hat so ungerecht gelitten wie er. Niemand auf dieser Erde war so weit davon weg, etwas Böses zu tun, wie es Jesus war. Jesus weiß also, was es heißt, ungerecht zu leiden. Und Petrus spricht ja davon, er gibt uns ein Vorbild. Und da könnte man jetzt denken, bei Vorbild, das ist so ein leuchtendes Beispiel, was wir uns irgendwie dann als Poster wohin hängen können, wo wir uns dann dran freuen können. Aber er geht noch weiter und sagt, Jesus ist mehr als nur irgend so ein Vorbild, was wir angucken können. Er gibt uns auch für das Vorbildsein einen ganz genauen Rahmen und ganz genaue Spuren, denen wir folgen können. Ein Muster oder eine Schablone, so könnte man das auch an dieser Stelle übersetzen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr solche Dinge auch. Die gab es früher immer mal irgendwie als Ramschgeschenk. Wo man dann so Buchstaben nachschreiben kann oder vielleicht musstet ihr das auch mal machen. Meine Mutter war der Meinung, meine Handschrift war nicht so ordentlich und dann hat sie mir so schön ausgedruckte Seiten gegeben, dass ich die mal ordentlich nachfahren sollte, dass das ordentlich aussieht. Also so eine Schreibschablone, wo man dran arbeiten konnte. Und für Schüler damals in der Zeit von Petrus war das ganz normal, dass sie von ihren Lehrern diese Schablonen bekommen haben und dann konnten sie innerhalb dieser Schablonen versuchen, die Buchstaben nachzumalen, zu schreiben. Und mit jedem Mal, wo sie das ordentlich gemacht haben, hat sich dann im Kopf abgespeichert, ein A ist so ein Schwung und so weiter und so fort. Das passt dann auch alles. Solche Vorbilder. Und das Muster setzt gleichzeitig ja einen Rahmen. Also ich kann da ja nicht drum herum gehen. Dieser Rahmen ist ja festgesetzt. Also wenn ich jetzt hier bei dem Roten zum Beispiel sehe, wenn ich ein A schreiben will, da sind nur diese klaren Linien für das A. Wenn ich darüber hinausgehe, wird es kein A mehr sein. Dann ist es irgendwas anderes. Dieses Muster setzt den Rahmen und genauso dann auch, was Petrus hier ja schreibt, folgt den Fußstapfen von Jesus. Die geben ja auch einen Rahmen vor. Wenn man im Winter unterwegs ist und es liegt hoch Schnee, also die Älteren unter uns erinnern sich noch dran, wie das ist, wenn es hoch Schnee gibt, dann ist es ja schön, wenn ich dann gehen kann und weiß, da trete ich rein und da trete ich rein, weil dann ist zumindest schon mal irgendwo klar, da ist jetzt kein tiefes Loch unter dem hohen Schnee. Da kann ich gut reinlaufen, da habe ich einen festen Weg, da geht das irgendwie ordentlich hin, das funktioniert. Da habe ich einen klaren Weg. Wenn wir Jesus nachfolgen in seinen Fußstapfen, in dieser Schablone, die er uns gibt, dann können wir auf jedem Schritt mehr und mehr davon lernen, was das heißt, auch mit ungerechten Leitsituationen umzugehen, die kommen werden in unserem Leben. Und Petrus gibt ja die Musterzeilen, diese Schablone, noch genauer an in den nächsten Versen. Und wenn ihr das so hört, vielleicht habt ihr schon gedacht, das kenne ich doch irgendwoher. Ja, kennt ihr wahrscheinlich irgendwoher, weil Petrus das nämlich auch nochmal so ein bisschen grunderneuert hat, als er Jesaja 53 gelesen hat, diesen ganz bekannten Abschnitt aus dem Alten Testament über das Leiden des Gottesknechtes, was eine Prophetie auf Jesus hin ist. Jesus hat gelitten und das, obwohl er keine Sünde beging. Er hat nicht gelogen. Er schimpfte nicht zurück, als er beschimpft worden ist. Er lehnt jede Art von Rachegedanken ab, als er festgenommen wird. Er heilt sogar noch einen seiner Verhafter und setzt ihm das Ohr wieder an. Und Jesus erlebt die Ungerechtigkeit, wird von falschen Zeugen belastet, kriegt da Vorwürfe gemacht, die überhaupt nicht stimmen. Und er vertraut aber darauf, dass es eine höhere Autorität gibt, dass da noch ein anderer Richter da ist. Er wusste, dass all das, was passiert, in der Hand Gottes liegt und gerade nichts irgendwie aus dem Ruder läuft. Heute haben ja viele Menschen einen sehr, sehr scharfen Gerechtigkeitssinn und wünschen sich nichts mehr, als dass Gerechtigkeit passiert in den unterschiedlichsten Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Fühlen sich dann vielleicht auch schnell benachteiligt. Und ja, es ist ja eine Welt, in der so viel Ungerechtigkeit ist, in der wir das immer und immer wieder auch erleben an ganz unterschiedlichsten Stellen. Und bei allem Engagement, was Menschen an den Tag legen, müssen wir aber realistischerweise auch sagen, solange wir Menschen auf dieser Erde sind, werden wir niemals vollkommene Gerechtigkeit hier schaffen. Wird das niemals funktionieren, dass nicht doch irgendwo jemand seine eigenen Vorteile sucht und deswegen jemand anderen ungerecht behandeln wird? Wir können das hier nicht erwarten. Und wenn ich als Christ lebe, dann weiß ich und habe diese Hoffnung und diese Erwartung, dass es einmal diesen Moment geben wird, wo wirkliche Gerechtigkeit geschaffen wird, die viel größer ist als alles, was wir hier erreichen könnten. Dieser Moment, wo auch die, die bis jetzt in ihrem ganzen Leben mit allen Mogelpackungen davongekommen sind, wo niemals irgendwo jemand sie zur Rechenschaft gezogen hat, die auch mal zur Rechenschaft ziehen wird. Dieser Moment kommt. Das weiß ich. Und ich glaube, das kann mich als Christ auch gelassener machen, weil ich weiß, ich werde nicht in allen Situationen diese Gerechtigkeit erreichen. Ich muss es auch gar nicht schaffen. Ich muss das nicht erwarten. Natürlich wäre das schön. Und natürlich können wir uns dafür einsetzen, mehr und mehr zu tun. Aber wir müssen nicht vollkommen wild werden, wenn es eben in Situationen nicht funktioniert. Es ist nicht meine Aufgabe, in allen Bereichen und Belangen Gerechtigkeit zu erreichen. Es wird bei einem ungerechten Leiden auch auf dieser Welt bleiben. Aber wer natürlich nicht diese Hoffnung und dieses Wissen, diese Gewissheit hat, der muss natürlich mit aller Gewalt versuchen, im Hier und Jetzt das alles übers Knie zu brechen. Und er wird wahrscheinlich daran scheitern und auch an dem Scheitern scheitern, weil das fertig macht, wenn ich mich noch so sehr anstrenge und es klappt einfach nicht. Das funktioniert nicht. Das macht unzufrieden und verbittert. Die Bibel sagt uns, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Er schafft das Recht. Er ist der, dem wir auch die Rache übergeben können. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Das sind keine schönen Worte, die wir vielleicht mit Gott direkt verbinden. Aber er schafft die Gerechtigkeit, weil er in sich, in seinem ganzen Wesen, absolut gut und gerecht ist, was wir Menschen niemals sind. Das ist befreiend. Das hilft auch in den Situationen, wo ich Unrecht erlebe. Und Petrus geht mit diesen Musterzeilen jetzt noch weiter. Er sagt, Jesus geht ans Kreuz, durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus geht diesen Weg in die absolute Ungerechtigkeit. Und das Kreuz ist so ein Ungerechtigkeitszeichen. Das ist so ungerecht und so böse, dass römische Bürger gesagt haben, wir nehmen den Namen von dem Kreuz nicht in den Mund. Das ist so dreckig, wir wollen nicht darüber reden. Und Jesus geht an dieses Kreuz. Und er hätte diese Situation ändern können, das wäre ja für ihn überhaupt kein Problem gewesen, zu schnipsen und eine ganze Legion von Engeln wäre gekommen und die hätten da in Israel mal richtig aufgeräumt, die Römer aus dem Land gefegt, ihn jetzt auf den Königsthron gesetzt und es wäre alles scheinbar tipptopp gewesen. Und Jesus macht das nicht. Wir haben nicht die Möglichkeit zu schnipsen und die Engel kommen. Wir würden es vielleicht manchmal gerne machen, aber Jesus, der das konnte, macht das noch nicht mal. Er geht diesen Weg, weil er weiß, das ist nicht das Letzte. Er geht diesen Weg in die Ungerechtigkeit, damit wir Gerechtigkeit erleben können und bekommen können. Das sind die Spuren, die Jesus uns vorgibt. Er leidet, er erduldet und er gibt es in Gottes Hände. Er gibt es bei ihm ab. Und das dürfen wir genauso tun. Wir können die Ungerechtigkeit beim Namen nennen. Wir dürfen darüber trauen, wir dürfen trauern, darüber klagen, vielleicht auch zur Änderung beitragen, auch auf unsere Rechte pochen, die wir haben. Auch das sehen wir ja im Neuen Testament, wenn wir an Paulus denken, der an wie vielen Stellen sagt, Momentchen mal, ich bin römischer Staatsbürger, ich habe Rechte. Ihr dürft mich nicht einfach behandeln wie den letzten Dreck, nicht auspeitschen und keine Ahnung was machen. Ich habe Rechte, ich berufe mich sogar auf den Kaiser und möchte, dass mein Verfahren vor ihm weitergeführt wird. Dazu gibt es kein Verbot, die Rechte, die wir haben, auch zu nutzen. Und trotzdem werden wir auch damit nicht alles ändern können, denn bei allem, wo wir unabhängige, unparteiliche Gerichte haben, müssen wir auch sagen, auch selbst da sind nicht alle Entscheidungen so, dass wir es verstehen oder da vielleicht bei allem mitgehen könnten. Es werden die Situationen bleiben, die wir erleben, wo wir uns auch dann in der Fremde fühlen und ungerecht leiden. Und gerade dann ist noch das Dritte wichtig, was Petrus uns hier noch sagt. Jesus gibt uns die Kraft, auch in der Fremde ungerecht zu leiden. Jesus ist eben nicht nur das Vorbild. Das nur zu sagen, wäre lieblos und überfordernd, wenn Petrus das sagen würde. Guckt einfach da nur. Versucht das mal zu erreichen, so zu werden. Und das wäre genauso lieblos, wenn wir heute das versuchen würden, weil wir merken, wir kommen aus uns heran da gar nicht hin. Das Schöne ist dieses Bild, was Petrus hier ganz zum Schluss sagt. Ihr seid wie Schafe, die umhergeirrt sind und Jesus ist euer Hirte. Der ist an eurer Seite, der die Verunsicherten in der Fremde zusammenbringt, der sie hält, der Hirte, der alles gibt. Schafe brauchen einen Hirten, einen, der sie versorgt, der sich kümmert, der die richtigen Plätze für sie kennt. Heutzutage, dem würde man vielleicht noch sagen, der den Zaun drumherum zieht, der auch hoch genug ist, dass der Wolf nicht drüber kommt und so weiter. Der Hirte, der da ist, der an ihrer Seite ist, der die Schafe kennt. Viele Vorbilder, die wir Menschen uns aussuchen, die kennen wir ja auch gar nicht richtig. Da haben wir vielleicht irgendwo mal was von gehört und sagen, ja, ich würde vielleicht gerne so sein wie Mutter Teresa oder sowas. Die haben wir aber alle nicht getroffen. Die ist ja auch nicht vorbeigekommen und keine Ahnung, wie die wäre, wenn wir sie wirklich persönlich gekannt hätten. Also klar, gibt es vieles, wo wir sagen können, wir hätten von dieser Frau lernen können. Oder, keine Ahnung, sucht euch irgendjemand anderen aus, wo ihr sagt, das wäre ein Vorbild. Wir wären immer noch alleine bei dem Versuch, so zu werden wie. Weil die Person nicht da ist. Weil die Person uns nicht unterstützt. Weil sie uns nicht hilft. Und bei Jesus ist das anders. Er ist eben auch in diesen Wegen, in seinen Fußstapfen, in seiner Schablone, ist er auch an unserer Seite und geht mit uns in diesen Situationen hindurch. Er nimmt uns an der Hand, er führt mich diesen Weg, er geht voraus, aber auch mit. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber Jesus ist das ja möglich. Das ist kein Problem für ihn, da an zwei Punkten zu sein. Er hat sich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen und sein Lebensvorbild ist für uns auch die Versicherung, ich bin da, wie wir es eben auch gesungen haben. Das Kreuz ist das Zeichen, ich bin in der Ungerechtigkeit für euch da. So sehr liebe ich dich, dass ich das für dich getan habe, damit du nicht in der Ungerechtigkeit auf Dauer bleiben musst. Auch dann, wenn ich mich fremd fühle, bin ich nicht alleine, Jesus ist da. Gib mir die Kraft zum Durchhalten und ausgerichtet auf ihn, in der Beziehung mit ihm, kann ich dann vielleicht auch ein Stück für Stück ein wenig mehr auch das Leiden, wenn es noch so ungerecht ist, erdulden und dann wiederum in seine Hände abgeben und sagen, bei dir ist das am richtigen Platz. Hilf mir, das zu tragen. Wir werden immer wieder ungerecht leiden in dieser Welt. Nichts anderes ist uns verheißen. Das ist die Realität, mit der wir leben müssen. Wir sind dazu berufen, diese Situation auszuhalten und damit umzugehen. Und die Frage ist, warum denn? Warum muss das so sein? Und ich glaube, eine Antwort darauf finden wir, wenn wir ein paar Verse im Petrusbrief nochmal zurückgehen, vor den Abschnitt, den wir beim letzten Mal gehört haben, wo Petrus mit dem Staat anfängt. Da schreibt er nämlich sozusagen als Einleitung in all das, was jetzt kommt, in Vers 12, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren. Und auch hier zeigt Jesus ja ein Beispiel, wie das funktioniert, wie das gehen kann, auch im Leiden Menschen, die noch nichts verstanden haben, anzusprechen. Wie er gelitten hat, hat Menschen bewegt. Da ist ein Mann, der ein absoluter Profi war. Einer, der wusste, was er tat. Der seinen Beruf durch und durch verstanden hat. Tagtäglich mit dem Leid anderer Menschen konfrontiert war. Der ist an diesem Morgen aufgestanden und hat auf den Dienstplan geschaut und hat da gelesen, 3 Kreuzigungen. Und er hat gesagt, weiß ich, wie das geht. Habe ich gestern schon gemacht und morgen wird es genauso sein. Und er steht auf diesem Hügel Golgatha, gibt die Befehle, hau die Leute ans Kreuz, stell die Kreuze auf. Und dann steht er dort unter dem Kreuz und kriegt dieses ganze Szenario mit, wie die beiden spotten, der eine noch sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er kriegt mit, wie die Menschen unter dem Kreuz am Spotten sind, komm doch runter. Und er hört, wie der oben am Kreuz hängt, betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie sich die Sonne verdunkelt und wie Jesus dann stirbt und die Erde bebt. Und dieser Mann, der schon so viele Menschen hat sterben sehen, der Hauptmann unter dem Kreuz, spricht diese Worte aus: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das Leiden und das Sterben von Jesus hat ihn so tief bewegt, dass er erkannt hat, wer dieser Jesus war. Und genau so, vielleicht nicht in dieser Dramatik und in dieser Härte, aber genauso kann auch unser Umgang, wie wir mit diesen Leitsituationen, die in unserem Leben kommen, damit umgehen, auch mit den ungerechten Situationen, ein Hinweis auf Jesus sein. Wie gesagt, wir müssen nicht alles schlucken. Wir müssen auch nicht alles gutheißen. Leid darf als Leid benannt werden. Und wir können darüber klagen, aber es gilt auch für uns. Ungerecht leiden, gerade in einer scheinbar fremden Umgebung, gehört dazu. Und die Art und Weise, wie wir das tun, ist auch Teil davon, wie wir Zeugen von Jesus sind, wie wir von ihm weitergeben können. Leben auch in den Schwierigkeiten für seine Ehre und in dem Wissen. Da war noch was von letzter Woche dabei. Und in dem Wissen, in den Schwierigkeiten, die wirkliche Gerechtigkeit kommt noch. Ich bete mit uns. Herr Jesus, und wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der uns die Kraft dazu gibt, auch diese ungerechten Situationen auszuhalten. Der uns die Kraft dazu gibt, in den Schwierigkeiten standhaft zu sein, weil du an unserer Seite bist und uns nicht alleine lässt. Auch da, wo wir die Situation und diese Welt nicht verstehen. Wir danken dir dafür, dass du uns dieses Vorbild gegeben hast und nicht nur irgendein fernes Vorbild bist, was nicht erreichbar ist, sondern wirklich auf jedem Schritt mit uns gehst. Herr, du kennst die Situationen, in denen wir leiden und diese Aussicht darum zu wissen, dass das an der Tagesordnung ist, dass das Teil unseres Lebens auch mit dir ist, ist nicht besonders verlockend oder einladend. Ich möchte dich bitten, Herr, an den Stellen, wo wir das erleben, dass wir dir treu sind und auch in der Art und Weise, wie wir damit umgehen, durch deine Kraft und deine Leitung und Weisheit dir die Ehre geben. Und mit unserem Leben auch in diesen Momenten von dir weitersagen und Menschen auf dich aufmerksam machen. Es ist gut, Herr, dass wir wissen, bei dir ist die absolute Gerechtigkeit. Und wir gehen einmal darauf zu, wo auch dieser Moment kommt, wo wir das erleben können, wo auch all die Situationen, wo wir hier keinerlei Lösungen für sehen, wo auch die, die scheinbar immer davonkommen, dann zur Rechenschaft gezogen werden. Danke, dass wir diese Perspektive und dieses Vertrauen von dir haben können. Halt du uns nah bei dir und gib uns die Kraft, dass wir uns auch gegenseitig in diesen Momenten unterstützen und tragen. Ja, wir fühlen uns manchmal vielleicht auch in unseren Umfeldern wie in der Fremde. Und wie gut ist es, dass wir auch miteinander unterwegs sind und uns da helfen können und füreinander da sind, füreinander beten können, uns tragen und uns unterstützen können, uns ermutigen können. Amen.